Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich würde gerne vor der Predigt nochmal mit uns beten. Ja, danke, himmlischer Vater, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir möchten dich in besonderer Weise jetzt bitten für Uwe und seine Familie. Wir möchten dich bitten, dass du ihnen nahe bist, dass du sie trägst und bewahrst, dass du sie auch in dieser Trauer einfach zum Segen setzest. Für die Menschen, besonders aus Editas Familie, die dir noch nicht nachfolgen. Herr, du weißt, warum es so geschehen ist, du hast es zugelassen. Wir möchten dich bitten, dass du wirklich alle Beteiligten segnest und trägst, dass sie im Glauben wachsen. Wir möchten dich jetzt für uns bitten, dass du uns dein Wort aufschließest, dass wir es verstehen können, dass wir lernen können, dass wir dir besser nachfolgen können. Amen. Ich habe heute eine ganz besondere Ehre. Ihr habt es auf dem Predigtplan vielleicht schon gesehen. Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe über den ersten Johannesbrief und beginnen eben heute. Und wer von euch vor 3 Wochen im Gottesdienst war, da hatte Johannes Fründer die Predigt. Und er hat uns die 12 Apostel vorgestellt. Einer davon war eben der Jünger Johannes. Ich zitiere noch mal ganz kurz, was Johannes Fründer über den Jünger Johannes gesagt hat. Johannes, Bruder des Jakobus, der Konsequente. Aus seinen Schriften wird seine große Liebe zu Jesus und dessen Nachfolgern deutlich, aber auch sein entschiedenes Eintreten für die Wahrheit. Johannes war ein wichtiger Leiter, Lehrer und Seelsorger für die junge Gemeinde. Nach der Tradition starb er im Jahr 98 nach Christus im hohen Alter in Ephesus eines natürlichen Todes. Viele andere der Jünger wurden ja umgebracht, teilweise auch gekreuzigt. Johannes ist offensichtlich eines natürlichen Todes gestorben. Ich würde diese Erklärung, die Johannes Fründer uns gegeben hat, gerne noch ein bisschen ergänzen durch einen Abschnitt aus einem Bibellexikon. Johannes, Petrus und Jakobus waren die 3 Jünger, die der Herr ausgewählt hatte, um mit ihm auf dem Berg der Verklärung und im Garten Gethsemane zu sein. In der Apostelgeschichte war Johannes bei Petrus, als der Lahme geheilt wurde, und sie wurden beide ins Gefängnis geworfen. Sie erklärten freimütig, dass es ihnen unmöglich war, nicht von dem zu reden, was sie gesehen und gehört hatten. Zusammen mit Petrus besuchte er die Samariter, welche das Wort angenommen hatten, das von Philippus gepredigt worden war. Und durch das Auflegen ihrer Hände empfingen diese den Heiligen Geist. Als sie die mir verliehene Gnade erkannten, gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die ja als Säulen der Gemeinde angesehen werden, mir und Barnabas als Zeichen der Gemeinschaft die Hand. Wir sollten weiter unter den nichtjüdischen Völkern arbeiten, und sie würden es unter den Juden tun, so schreibt Paulus in Galater 2. Später wurde er, also Johannes, auf die Insel Patmos verbannt, wahrscheinlich unter dem Kaiser Nero oder Domitian. Es ist nicht mit Sicherheit bekannt, welcher dieser Kaiser ihn dorthin bringen ließ und zu welchem Zeitpunkt. Dort hatte er die Erscheinungen, von denen in der Offenbarung berichtet wird. Er schrieb auch das Evangelium und die 3 Briefe, die seinen Namen tragen, welche nach allgemeinem Urteil wohl später als die anderen Evangelien und die anderen Briefe geschrieben worden sind. Johannes nennt sich in seinem Evangelium mehrmals den Jünger, den Jesus liebte. Beim letzten Passa lag er an der Brust des Herrn Jesus und am Kreuz befahl der Herr Jesus seine Mutter der Fürsorge dieses Jüngers an. Soweit der Abschnitt aus dem Bibellexikon. Also der Brief oder die drei Johannesbriefe sind sehr wahrscheinlich nach der Zeit seiner Verbannung auf Patmos in Ephesus geschrieben, wo Johannes seinen Lebensabend verbrachte. Er erwähnt sich selbst nirgendwo als Verfasser dieser Briefe, aber alle frühchristlichen Kommentare schreiben Johannes diese Briefe zu. Und die Fachleute sagen, dass die Sprache und die Ausdrucksweise eindeutig auf Johannes als Verfasser hinweist. Es gibt in den Johannesbriefen auch keinen direkten Briefempfänger, aber er schreibt diesen Brief an gläubige Christen, die er vor den aufkommenden Irrlehren damals warnt und denen er aufzeigt, was er gesehen hat und was er bezeugen kann. Es könnte sein, dass die Empfänger des Briefes mit den in der Offenbarung genannten Sendschreiben Gemeinden identisch sind. Ich sagte eben schon, Johannes Frunder hat erwähnt, dass der Johannes etwa im Jahr 98 in hohem Alter starb. Und diese Briefe hat er wohl auch in hohem Alter geschrieben. Der Tenor der damals aufkommenden Irrlehren ist ähnlich wie der, den wir heute noch hören. Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Er ist ein Mensch wie wir. Er hat vielleicht bei seiner Taufe spezielle göttliche Kraft bekommen, aber diese göttliche Kraft hat ihn auch vor seinem Tod wieder verlassen. Irenäus, einer der damaligen Kirchenfürsten, schrieb: So viele Irrlehrer, so viele Erlöser. Dass Jesus als Sohn Gottes uns durch seinen Tod die Erlösung von unseren Sünden schenkt, das wurde auch damals schon in Zweifel gezogen oder verworfen. Entschuldigung. Anlass zu diesem Brief war also eine falsche Lehre. Irrlehren, die die Gemeinde damals bedrohte. Johannes verteidigt in seinen Briefen den richtigen Glauben. Aber es ist eine besondere Art der Verteidigung. Johannes beschäftigt sich fast nicht mit dieser falschen Lehre. Er gibt keine großartigen Erklärungen, was alles falsch ist im Einzelnen. Er formuliert stattdessen die Grundlage seines und unseres Glaubens. Er geht so vor, als wolle er jemand erklären, wie man Falschgeld erkennt. Danke. Ich weiß, es gibt Lampen, mit denen kann man Falschgeld prüfen, ne? Stehen fast an jeder Kasse. Aber um tatsächlich so einen falschen 50er zu erkennen, macht es keinen Sinn, sich die unterschiedlichsten Varianten dieser falschen 50er, von denen gibt es wohl auch am meisten als Falschgeld. Ich habe neulich gelesen, im ersten Halbjahr diesen Jahres hat man 1,6 Millionen Euro an Falschgeld kassiert. Wie viel tatsächlich im Umlauf ist, keiner weiß. Aber viel wichtiger ist doch, dass man beim Geld eben weiß, woran erkenne ich den echten Schein. Und dann bin ich eben auch in der Lage, einen falschen 50er zu erkennen. Ich habe euch mal so einen mitgebracht. Das ist die alte Ausführung. Es gibt ja inzwischen neue. Das ist so eine Variante, wo häufig Fehler sind bei den Fälschungen. Und unsere Bundesbank ist also mit dem 59er, den es gibt, ganz großzügig gewesen. Sie schreiben, woran man erkennt, dass die Scheine echt sind. Also könnt ihr euch einprägen, wo ihr darauf achten müsst, um einen echten 50er zu erkennen. Und ja, so ähnlich macht das Johannes eben auch. Er formuliert die echten und die wahren Überzeugungen des Glaubens und verliert sich eben nicht in langen Abhandlungen darüber, was alles falsch sein könnte und wie man falsche Überzeugungen erkennt. Und in den ersten Versen seines Schreibens, also im ersten Kapitel, da geht Johannes ganz klar auf das ein. Ich habe die Predigt überschrieben, Jesus Christus, das Wort des Lebens. Und in der neuen evangelistischen Übersetzung steht der Text, wie ihr ihn an der Wand lesen könnt. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit den eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen sei. Ich versuche es mal mit drei Punkten, uns das noch so ein bisschen aufzuschließen, zu vermitteln. Der erste Punkt, Gott ist bei uns. Der zweite, wir können ihn erleben. Und der dritte, so haben wir Gemeinschaft. Ich hoffe, es lässt irgendwann nach. Es war von Anfang an da. Das klingt ja fast wie eine Geburtsanzeige. Mit einem ganz wesentlichen Unterschied. Da steht nicht, geboren am 24.12.00 oder der jüdische Kalender ist ja ein bisschen anders, da wäre das dann 2000 Jahre zurück, also 3700 irgendwas. Es war von Anfang an da. Und wenn wir in das Johannesevangelium gucken, dann kommen uns diese Worte sicher bekannt vor. In Johannes 1 beginnt Johannes sein Evangelium: Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war bei Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war das Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Also eine Geburtsanzeige ohne Datum nach unserer Zeitrechnung. Wir sind in all unseren Dingen zeitlich begrenzt. Gott ist in allem ewig oder zeitlos. Oder wie Johannes Fründer vor 2 Wochen in seiner Predigt sagte, wir leben nur in der Vergangenheit. auch wenn sie gerade erst vorbei ist. Die Worte, die ich gerade gesagt habe, sind Vergangenheit. Oder wir leben in der Zukunft, das, was gleich kommt. Bei Gott ist im Gegensatz dazu immer Gegenwart. Es gibt keine Zeit in unserem Sinne. Es bleibt auch keine Uhr stehen, so wie bei uns. Da oben ist noch knapp 9:45. Also ich habe noch viel vor, ne? Ich habe noch viel Zeit. Ja, der erste. Ich werde öfter unterbrechen heute. Irgendwie krächzt es. Der erste Punkt: Gott ist bei uns. Johannes war wie sein Bruder, der Bartimäus, ein Fischer. Johannes erlebte eine radikale Lebenswende. Sie war so rein äußerlich vielleicht nicht so dramatisch wie die bei Paulus, aber innerlich eben ganz genauso. Er erlebte das, was er in dem ersten Vers schreibt. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Er und nicht nur er schreibt ja in der Mehrzahl, er schreibt, wir waren dabei, als das vor langer Zeit durch die Heiligen Schriften angekündigte Ereignis des Heilshandeln Gottes begann. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es mit unseren Händen berührt, dieses Wort des Lebens, diesen Menschen, Jesus Christus. Und auch Jahrzehnte später, ich habe eben gesagt, Johannes schrieb diesen Brief in hohem Alter, hat das Leben des Johannes noch geprägt. Dieses Geschehen hat ihn noch ergriffen. Das hat ihn verändert. Aber was war das, was ihn so ergriffen hat? Eines dieser Worte, denke ich, steht hier links von mir an der Wand. Das Wort, das Jesus gesagt hat, ich lese mal eine andere Übersetzung. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Oder vielleicht auch ein Wort Davids aus dem Psalm 103. Der dein Leben vom Verderben erlöst, dich mit Liebe und Erbarmen bedeckt. Das sind Worte, die Johannes tatsächlich erlebt hat. Er hat die Wunder, die Jesus getan hat, mit eigenen Augen gesehen. Er war dabei, als Jesus verhört wurde, als er am Kreuz hing. Er hat die letzten Worte Jesu am Kreuz, die nicht mehr so laut waren, wie Worte, die Jesus vorher gesagt hat, gehört, bezahlt oder in einer anderen Übersetzung, es ist vollbracht. Er war auch als einer der Ersten am leeren Grab. Er war dabei, als Jesus den Jüngern an diesem Abend erschien, nachdem die Jünger das leere Grab zwar registriert hatten, aber sich trotzdem abgekapselt haben und in einem verschlossenen Raum waren. Er hat es erlebt. Gott ist da. Er ist in Jesus Christus Mensch geworden. Damals für alle sichtbar. Er ist durch das Land gezogen. Er hat Wunder getan. Er hat gepredigt. Und Johannes bezeugt das mit dem: Wir haben gesehen, wir haben beschaut, wir haben betastet. Wir haben wirklich erlebt, Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Gott ist bei uns. Und das hat sein Leben radikal verändert. Aus dem Fischer am See Genezareth wurde ein Menschenfischer. Der Ruf Jesu, komm und folge mir nach, brachte für ihn eine alles entscheidende Lebenswende. Und das Angebot besteht für uns ganz genauso. Das Leben ist erschienen. Lebst du? Die Gnade Gottes ist so unendlich groß. Aber irgendwann kommt der Moment, da ist es auch zu spät für diese Umkehr zu Jesus. Ohne Jesus sind wir in Gottes Augen lebende Tote. Weil ohne die Vergebung unserer Schuld gibt es kein ewiges Leben. Und bis heute ruft Jesus in seine Nachfolge. Der zweite Punkt, wir können ihn erleben. Im zweiten Vers schreibt Johannes, ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Rein menschlich gesehen ist unser Leben auf dieser Erde seit der Geburt und leider dank Abtreibung auch schon für viele vor der Geburt ein Leben zum Tod. Unser menschliches Vergehen beginnt mit der Geburt. Ganz anders bei Jesus. Jesus ist gekommen. Wir haben ihn erlebt. Und diese Lebensgemeinschaft, die könnt ihr genauso erleben wie wir, sagt uns Johannes. Wir sehen Jesus nicht mit unseren Augen. Roland hat die Erfahrung gemacht, dass man mit trüben Augen nicht mehr so gut sieht. Es ist wieder besser geworden mit seinen Augen. Und mit den Augen können wir Jesus eben nicht sehen. Aber wir können das lesen, was die Jünger damals erlebt haben, was die Apostel uns geleitet durch den Heiligen Geist aufgeschrieben haben. Johannes berichtet von dem, was er erlebt hat. Was würden wir berichten? Weshalb glauben wir? Warum sollten wir von unserem Glauben weitersagen? Wir können eben nicht sagen, dass wir Jesus gesehen haben oder betastet haben. Wir gehören zu denen, von denen Petrus sagt, ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. 1. Petrus 1, Vers 8. Auf was beruht unser Erlebensbericht? Sind das Erlebnisse, die wir mit Jesus gemacht haben? Sind es Erfahrungen? Wenn ja, welche? Erfahrungen nicht nur mit Jesus, die gehören zu unserem Leben dazu. Sie fangen im Kindesalter an. Wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse, ich habe jetzt so hoch gezeigt, weil als Kind ist man ja noch ein bisschen kleiner, ja, dann ist sie manchmal heiß. Und diese Erfahrung, die haben viele von uns, denke ich, gemacht. Machen wir so Erfahrungen mit Jesus? Oder ist Glaube mehr als Erfahrung? Glaube ist eine geschichtliche Tatsache, die uns durch die Apostel überliefert wurde. Erfahrung ist wichtig. Die brauchen wir einfach im Leben. Wir haben Jesus nicht gesehen, aber wir haben das, was die Apostel verkündigt haben, was sie aufgeschrieben haben. Und sie haben eben bezeugt und aufgeschrieben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Sie haben aufgeschrieben, dass er wiederkommt. Und wie im Alten Testament vieles angekündigt wurde, was inzwischen sichtbar geworden ist, so erfahren wir auch im Neuen Testament noch viele Ankündigungen des Willens Gottes. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Apostelgeschichte 2, 42. Lukas schreibt hier, aus welchem Grund auch immer, nicht, dass sie in der Lehre Jesu blieben, sondern in der Apostellehre. Aber das, und ich denke, das ist wirklich essentiell, das ist wichtig, ganz wichtig, die Apostellehre ist identisch mit der Lehre Jesu. Da gab es keine Differenzen. Und Johannes ist einer dieser Apostel und damit ein Zeuge, der uns diese Lehre der Apostel, die Lehre Jesu, weitergegeben hat. Das Wichtige an unserem Glauben ist eben nicht, dass wir irgendwelche Erfahrungen machen, die wir selbst oder die jemand anders erlebt hat und uns berichtet. Unser Glaube beruht auf den Berichten der damaligen Augenzeugen, auf den Berichten derer, die wirklich dabei waren. Und wenn wir aufgrund dieser Berichte, die uns in der Bibel eben aufgeschrieben sind, an Jesus glauben, dann werden wir mit Jesus Erfahrungen machen. Aber diese Erfahrungen sind eben nicht die Grundlage. Die Grundlage ist Jesus, der für unsere Errettung in den Tod ging. Paulus schreibt den Galatern, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Galater 1. Und auch Johannes warnt in seinem zweiten Brief, wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Der Vers 9, Johannes 2, ne, 2. Johannes, Entschuldigung. Wir werden gewarnt, dass wir von dieser Lehre nicht abweichen. Ich habe schon mehrfach gesagt, es gibt keine direkten Zeugen mehr, die Jesus gesehen haben. Deshalb gibt es auch keine Apostel mehr. Auch wenn es heutzutage Kirchen gibt, die in ihrer Leitung Apostel haben. Der letzte Augenzeuge, der letzte Apostel, der Jesus wirklich erlebt hat, war wohl Johannes. Und wir werden eben aufgefordert, in dieser Lehre, die uns die Apostel aufgeschrieben haben, treu zu bleiben. Lasst uns dieses Wort Gottes, was es im tiefsten ja ist, wir sagen, dass die Schreiber der Bibel alle geleitet waren durch den Heiligen Geist bei dem, was sie uns aufgeschrieben haben. Lasst uns dieses Wort ernst nehmen. Und für viele unserer Geschwister weltweit kostet es das irdische Leben. Markus Lüttger hat uns letzten Sonntag davon berichtet. Und viele unserer Geschwister weltweit. Die Zahlen schwanken ja zwischen 100 und 200 Millionen, werden verfolgt um ihres Glaubens willen. Johannes berichtet in diesem Vers nicht von Vergangenem. Er ruft uns in die Gegenwart des lebendigen Christus, damit sich unser Leben verändert, damit es ewiges Leben wird. Ein Kommentar sagt: Du kennst die Bibel, vieles sogar auswendig. Kennst du auch Jesus? Kennt er dich? Man kann die ganze Bibel kennen und doch Jesus nicht kennen. Das biblische Wort will dich in persönliche Gemeinschaft mit Gott rufen. Wir sind in die Familie Gottes eingeladen. Wir sollen und können das nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern wir dürfen antworten. Das biblische Wort ruft zur Gemeinschaft der Liebe mit Gott und damit zur gelebten Gemeinschaft in Liebe mit den Brüdern und dem Nächsten. Dazu bist du eingeladen. Soweit dieser Kommentar. Gemeinschaft ist der dritte Punkt. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Wie können wir in dieser Gemeinschaft leben? Wenn wir gerettet sind durch den Tod Jesu am Kreuz. Das ist der Grund. Paulus schreibt den Korinthern: Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Nicht ich habe irgendetwas getan, was mich errettet. Nur Jesus hat etwas getan. Er ist für meine Sünden in den Tod gegangen. Und für deine und für die vieler Menschen. Und ohne diese Tatsache, dass er als Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, gibt es keine Errettung von den Sünden. Warum verkündigt uns Johannes das? Warum schreibt er das auf, was er und die anderen Apostel, die anderen Jünger erlebt haben? Damit wir Gemeinschaft haben können mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus und auch untereinander. Vom griechischen Wortstamm her bedeutet das Wort Gemeinschaft wohl auch Teilhaber. Wir dürfen Anteil haben an etwas. Wenn ich Anteil habe, dann besitze ich auch etwas. Dann bin ich ein Teil dieser Gemeinschaft, der örtlichen Gemeinde, aber eben nicht nur der örtlichen Gemeinde, sondern der Gemeinde Jesu weltweit. Paulus macht das deutlich in Römer 6, indem er sagt: Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Wir haben Anteil an der Kreuzigung, so als ob wir selbst gekreuzigt worden wären. Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft untereinander, ist also nicht unbedingt eine Kuschelgemeinschaft, in der man es immer schön miteinander hat, sondern ein Teilhaben am anderen. Ein Teilhaben in allen Situationen. Egal, ob Trauer, wie wir es gerade gehört haben, von Karin, was sie uns von Editha berichtet hat, oder teilhaben an Bruno, der einsam ist, wo die Zweisamkeit einfach fehlt bei beiden, oder ob es Teilhaben ist in einer freudigen Situation. Wir als Gemeinschaft dürfen, wir sollen aneinander teilhaben an dem, was dem Einzelnen schwerfällt, was ihn bedrückt, oder auch in dem, was ihm Freude macht, was er erlebt hat mit Jesus. Wir dürfen bekennen, dass Jesus der Herr ist, und glauben, dass Gott ihn von den Toten wieder auferweckt hat. Dann werden wir gerettet. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Ich muss also in meinem Herzen, mit meinem Verstand glauben, dass Jesus für meine Sünden in den Tod gegangen ist. Dann gibt es Gemeinschaft mit ihm, dann gibt es Gemeinschaft mit den Geschwistern, egal wo wir sie auf dieser Erde treffen. Und wir hatten ja als Ehepaar, Vergnügen kann ich nicht sagen, das Vorrecht, sage ich mal, dass wir verschiedene Gemeinden bei unseren Einsätzen mit Humedica kennengelernt haben. Und immer war diese herzliche Gemeinschaft, die tiefe Gemeinschaft mit Geschwistern da, ohne dass es viele Worte oder viele Erklärungen bedurfte. Es war einfach eine gemeinsame Basis da, und man spürte diese Liebe zu Jesus, die Liebe untereinander. Gemeinschaft gibt es natürlich auch anderswo. Es gibt Kaninchenzuchtverein, die haben auch was gemeinsam. Da ist das Kaninchen das gemeinschaftsbildende Objekt. Oder es gibt Fußballvereine, da ist dieses komische runde Teil das gemeinschaftsbildende Objekt. Bei Christen ist das gemeinschaftsbildende Objekt Jesus Christus, so wie er von den Aposteln verkündigt wurde. Aber wir werden gewarnt, diese Lehre nicht zu verändern, keine eigenen Akzente da reinbringen. Paulus musste den Korinthern schreiben im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gerne. Also die Korinther waren da offensichtlich sehr aufgeschlossen für neue Varianten. Und ich glaube, das sind viele heutzutage auch. Ein scharfer Kritiker, der Christen beobachtete, hat etwas für ihn Unverständliches festgestellt. Er sagte: An geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon, fast ehe sie sich noch kennen. Das ist ja quasi das, was ich eben gesagt habe, was wir bei unseren Einsätzen auch kennengelernt haben. Aber wir müssen uns eben immer wieder fragen: Stimmt das Fundament noch? Ist es noch das Richtige? Johannes betont, wie wichtig die rechte Lehre ist. Und wir müssen uns auch immer wieder fragen: Ist es uns noch wichtig? Oder ist es einfach nur wichtig, dass wir hier in schöner Runde zusammenkommen, dass alle nett zu mir sind, dass ich von genügend Leuten begrüßt werde und so viele andere Dinge mehr. Die Grundlage muss stimmen. Und wenn die Grundlage stimmt, sagt Johannes im 4. Vers, dann ist die Freude vollkommen. Ich fasse mal kurz zusammen. Was brauchen wir als Grundlage? Den Jesus, der aus der ewigen Herrlichkeit in diese Welt gekommen ist, der für uns, für unsere Schuld, für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, von dem wir aber auch wissen, er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes und er wird von dort wiederkommen. Jesus muss also die Grundlage und der Inhalt unseres Glaubens sein und eben auch der Grund unserer Gemeinschaft untereinander. Diesen Jesus haben die Apostel verkündigt. Wenn Menschen zusammentreffen, die mit Jesus verbunden sind, die mit Jesus Gemeinschaft haben, dann gibt es auch echte Gemeinschaft untereinander. Gehörst du in diese Gemeinschaft? Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Jesus Christus, für die Hinweise, die uns dein Wort im Alten Testament gibt, auf dein Kommen. Danke, dass wir wissen und glauben dürfen, du bist in dieser Welt gekommen, aus der ewigen Herrlichkeit heraus. Du hast als Mensch gelebt auf dieser Erde, aber im Gegensatz zu uns warst du frei von Schuld und Sünde. Stattdessen bist du in den Tod gegangen für unsere Schuld, für die Schuld vieler Menschen. Danke, dass du das ausgehalten hast. Danke, dass wir das glauben dürfen. Danke, dass die Apostel uns dein Wort aufgeschrieben haben, dass wir wissen dürfen, es ist wahr. Herr, danke für deine Gemeinde hier vor Ort, für deine Gemeinde weltweit. Danke, dass du der Grundstein bist, dass du der bist, auf dem diese Gemeinde aufgebaut ist. Danke, dass wir wissen dürfen, du kommst wieder, um die Deinen heimzuholen. Danke, dass wir aber auch all unsere Bitten vor dich bringen dürfen, Herr. Du weißt, wie viele der Geschwister weltweit verfolgt werden, wie viele Not haben und in Gefängnissen sitzen. Wir möchten dich bitten, dass du ihnen nahe bist, dass du sie bewahrst für die Ewigkeit, dass du sie aber auch zum Segen gebrauchst für ihre Mitmenschen. Wir möchten dich noch einmal für die Trauernden bitten. Tröste du, Herr, sei du ihnen nahe. Bitten dich für die Kranken in unserer Gemeinde, dass du sie trägst und sie einfach spüren lässt, dass auch sie in ihrer Not, in ihrer Krankheit Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte dich bitten für einen jeden von uns, dass du uns lenkst und leitest in der Zeit, die vor uns liegt. Segne du uns. Amen.